Ja, die Lesung heute ist aus dem Markus-Evangelium, dem 6. Kapitel, die Verse 30 bis 52. Und die Apostel trafen sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagte zu ihnen: Kommt, nur ihr allein, abseits, an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie fanden nicht genug Zeit, um zu essen. So fuhren sie in einem Boot zu einem einsamen Ort für sich allein. Aber die Menschenmenge sah sie wegfahren. Viele erkannten ihn und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin, kamen ihnen zuvor und liefen zu ihm. Und als Jesus ausstieg und eine große Menschenmenge sah, da taten sie ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam und es ist schon spät am Tag. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Jesus aber antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagten zu ihm: Sollen wir denn gehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sagten sie: 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle gruppenweise auf das grüne Gras lagern sollten. Da setzten sie sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel, segnete sie, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten. Auch die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Danach sammelten sie 12 Körbe voll Brocken auf, dazu noch Fischreste. Und die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Gleich darauf trieb er seine Jünger an, ins Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer nach Bethsaida hinüberzufahren, bis er das Volk entlassen hätte. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See, und er war allein an Land. Da sah er, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind blies ihnen entgegen. Und um die 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging, und er wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst, und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sofort redete er mit ihnen und sagte: Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Und sie staunten über die Maßen und wunderten sich, denn sie waren nicht verständiger geworden bei den Broten, weil ihr Herz verhärtet war. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir wollen stille werden vor dir und dich bitten, rede du durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich hatte die Frage schon am Anfang gestellt: Wie wird die Welt ein besserer Ort? Das Markus-Evangelium geht dieser Frage nach und gibt uns die Antwort in der Person von Jesus Christus. Er ist derjenige, der dem Bösen nicht nur widerstehen kann, sondern es auch überwinden kann. Und im heutigen Abschnitt sehen wir, wie er den Übergang seines Wirkens auf die 12 Apostel vorbereitet, indem er sie trainiert. Er bereitet sie vor als Stellvertreter und Gesandte in dieser Welt. Ihre Worte sollen in Zukunft Menschen mit Jesus in Verbindung bringen, und ein Blick in ihr Training gewährt deshalb auch uns einen Einblick in den Unterschied zwischen Jesus Christus und allen anderen Reichen und Mächten dieser Welt. Und das ist ein Schlüssel, Antwort darauf, wie die Welt ein besserer Ort werden kann. Wie wir sehen werden, muss Jesus dazu die größte Hürde auf dem Weg dorthin überwinden. Dass es sich in diesem Abschnitt um das Training der 12 handelt, erkennt man daran, dass sie am Anfang des Abschnitts ausgesandt werden und dabei allerdings noch eine unvollständige Botschaft verkündigen. Am Anfang lesen wir in Vers 12, den ihr jetzt nicht vor euch habt. Also hier ist es von Vorteil, wenn ihr eine Bibel mitbringt oder euch da draußen eine genommen habt. In Vers 12 sagt Jesus, lesen wir, da gingen sie hinaus und predigten, man solle Buße tun. Also man solle zu Gott umkehren und seine Gebote halten. Und wenn wir uns an die Botschaft von Jesus aus Kapitel 1 erinnern, dann fehlt in dieser Botschaft der Apostel noch etwas Entscheidendes. Ihre Verkündigung ist tatsächlich näher an der von Johannes dem Täufer. Johannes predigte Buße, Jesus predigte dagegen Buße und noch etwas anderes, nämlich das Reich Gottes. Also die Herrschaft Gottes, die mit seinem Kommen begonnen hat. Und das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied, weil ein Aufruf zur Buße noch keine Kraft in sich hat. Das menschliche Problem liegt viel zu tief, als dass wir unserem eigenen Schopf aus dem Morast ziehen könnten, eine bessere Welt schaffen könnten. Das Reich Gottes dagegen steht für die Herrschaft Gottes, die Kraft Gottes. Und wir brauchen diese Macht von Jesus Christus, um Hoffnung haben zu können, Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Deshalb dürfen wir auch ermutigt sein, wenn wir am Ende des Abschnitts zu den Aposteln zurückkehren und Petrus stellvertretend für sie dieses entscheidende Puzzlestück entdeckt hat und verkündigt, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes, in dem die Herrschaft Gottes anbricht. Das sind Anfang und Ende. Sie zeigen uns auch heute wieder, worum es in diesem Abschnitt geht. Und dasselbe gilt auch für den Rest der Gliederung. Die wollen wir uns auf der nächsten Folie anschauen. Sie ist wie immer konzentrisch aufgebaut. Ganz schön viel heute. Lasst euch davon nicht überwältigen. Im ersten Teil sehen wir die Verkündigung der Zwölf und die Herrschaft des Herodes. Ganz am Anfang. Also ein weltlicher König über ein Reich. Eine wichtige Rolle dabei spielt Johannes der Täufer, das schauen wir uns gleich noch an. Im Hauptteil ist dann die Speisung der 5000 und die Speisung der 4000 am Anfang und am Ende. Dann sehen wir die Gegenüberstellung von Jesus auf dem See und die Heilung eines Taubstummen. Und im Zentrum steht die Frage, was unrein macht. Dort geht es einerseits um die Überlieferung der Ältesten und dem, was wirklich unrein macht, in Jesu Verständnis. Und dann kommen wir zum Abschluss. Im dritten Teil am Ende kehren wir zu den Jüngern zurück, nämlich zum Bekenntnis des Petrus. Und auch hier taucht wieder Johannes der Täufer auf. Und davor haben wir noch einen Einschub, den wir uns zuerst anschauen wollen. Ein Einschub, der sich zuerst mit den Pharisäern befasst. Und ihr seht, Herodes auf der Seite oben ist den Pharisäern unten gegenübergestellt. Ja, die Pharisäer fordern an dieser Stelle ein weiteres Zeichen, lesen wir, was völlig unsinnig ist angesichts der überwältigenden Wunder, die Jesus bis dahin schon gewirkt hat. Und entsprechend quittiert Jesus das mit einem Seufzen am Anfang von Kapitel 8. Und sinngemäß sagt er, ich bin doch nicht euer Clown, ich bin euer König. Ja, das ist die Zeichenforderung der Pharisäer. Und dieser kleine Einschub ist sozusagen der Ausgangspunkt für drei Warnungen von Jesus. Und die stellen den Schlüssel zu diesem gesamten Abschnitt dar. Wir wollen sie uns genauer anschauen. Es sind drei Warnungen, wir sehen sie auf der nächsten Folie. Drei Warnungen und sie haben alle etwas mit dieser größten Hürde zu tun. Ja, das ist am Ende. Dort heißt es, die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr bei sich im Boot als ein Brot. Und Jesus gebot ihnen, schaut zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Ja, Brot und allgemein Nahrung spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem gesamten Abschnitt, das sehen wir noch. Und auch in dem Wörtchen Sauerteig steckt natürlich dieselbe Bedeutung, wobei Jesus etwas gereizt danach andeutet, dass Brot nicht immer Brot bedeutet und Sauerteig nicht unbedingt Sauerteig. Dazu gleich noch mehr. Aber hier am Ende des Abschnitts spricht Jesus drei Warnungen aus, vor der sich seine Stellvertreter hüten müssen. Jede Warnung gibt einen wichtigen Hinweis über den Unterschied zwischen Gottes Reich und den anderen Reichen dieser Welt. Mit diesen drei Warnungen hängen drei Gefahren zusammen, mit denen sich der Abschnitt insgesamt befasst. Die ersten zwei Warnungen beziehen sich auf die religiöse und die weltliche Obrigkeit seiner Zeit. Und Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die religiöse Obrigkeit, und zweitens hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Also diese beiden schauen wir uns zuerst an, bevor wir dann zur eigentlich größten Gefahr kommen, vor der Jesus warnt. Und die erste Warnung ist, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist der erste Punkt hier. Was ist die Gefahr, die vom Sauerteig der Pharisäer ausgeht? Nun, wenn wir uns das anschauen, sie fordern letztlich ein überflüssiges Zeichen. Das heißt, sie stehen an der Stelle nicht für Leute, die ernsthaft wissen möchten, ob Gott real ist oder ob Jesus Gott ist. Nein, die Pharisäer wissen, dass es Gott gibt und sie haben auch mitbekommen, was Jesus alles vollbracht hat. Und danach erfahren wir, warum sie das tun. Nämlich, um Jesus zu versuchen. Ja, aus Kapitel 1 wissen wir, dass der Satan es ist, der Jesus versucht. Dort ging es darum, wer von beiden die Oberhand behält. Und hier geht es um dieselbe Frage. Die Pharisäer meinen, Jesus müsste ihnen etwas beweisen, damit sie ihn dann gnädigerweise als König akzeptieren. Und dahinter steht nur die Weigerung, ihn König über das eigene Leben sein zu lassen. Sie wollen darüber befinden, ob Jesus es verdient hat, König sein zu dürfen. Und damit stellen sie sich über den König. An diesem warnenden Beispiel sollen die 12 Apostel und wir mit ihnen etwas lernen. Und das ist, dass es niemandem zusteht, zu bestimmen, ob Jesus und wie Jesus regieren sollte. Wir können Jesus nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat, wann er ein Wunder zu vollbringen hat. Denn Gott selbst hat Jesus als König über sein Reich auserwählt und die Frage ist nicht, ob er uns gefällt und ob das, was er tut, uns gefällt. Die Frage ist, ob wir ihm gefallen. Er ist der König. Gefallen wir ihm? Der erste Unterschied in Gottes Reich ist offensichtlich, dass Gott regiert durch Jesus Christus. Und wir sehen, er lässt sich nicht versuchen. Jesus macht keine Kompromisse mit dem Bösen, das sich hier in Form dieser Versuchung darstellt. Und deshalb sollen sich auch seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer hüten und Jesus versuchen, Jesus Vorschriften machen, wie er zu handeln hat. Wir tun das alle gerne. Jesus erinnert uns hier, dass es keine gute Idee ist. Das ist der erste Punkt. Wie steht es dann mit dem Sauerteig des Herodes? Am Anfang des Abschnitts steht Herodes als überaus schlechtes Beispiel von menschlicher Herrschaft. Er lässt Johannes den Täufer gefangen nehmen. Johannes hat ihn dafür gerüffelt, dass er die Ehefrau seines Bruders geheiratet hatte. Dass das nicht Gottes Willen entsprach. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Denn wenn wir uns den Anfang hier durchlesen, dann sehen wir auch, dass der König Hochachtung für Johannes den Täufer hat. Er sieht Johannes als gerechten und heiligen Mann an. Und seine Frau Herodias meint es nicht so gut mit Johannes. Sie will ihn zum Schweigen bringen. Und Herodes muss Johannes tatsächlich vor den Nachstellungen seiner Frau Herodias beschützen. Und dabei gibt er sich allerdings eine tragische Blöße, als er wahrscheinlich betrunken von einem Tanz der Tochter von Herodias so sehr in seinen Bann gezogen wurde, in ihren Bann gezogen wurde, dass er ihr erlaubt, sich etwas von ihm zu wünschen, egal was. Und diese ganze Episode kennen wir übrigens auch aus außerbiblischen Quellen. Von Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber. Der sagt uns auch, wo es stattgefunden hat und dass die Tochter von Herodias Salome hieß. Also das ist tatsächlich eine Begebenheit, die so stattgefunden hat. Tochter und Mutter werden sich also einig, dass sie sich den Kopf von Johannes, dem Täufer, auf einem Teller servieren lassen wollen. Das ist eine furchtbare und grausame Geschichte, die aber gerade deshalb auch so viel zu sagen hat über schlechte weltliche Herrscher. Was ist dann der Sauerteig des Herodes, vor dem sich die Jünger hüten sollen? Nun, einerseits geht es um schlechte Herrscher, aber es geht um mehr. Die offensichtlichste erscheint mir die Inkonsequenz von Herodes. Er erkennt einerseits in seinem Herzen, dass Johannes der Täufer recht hat, wenn er ihn zur Einhaltung von Gottes Geboten anhält. Aber ihm fehlen Kraft und Willen, um das Richtige zu tun. Er arrangiert sich mit einflussreichen Menschen ohne Gewissen. Er arrangiert sich mit politischen Notwendigkeiten. Er fühlt sich seinem Ruf auf diesem Fest mehr verpflichtet als der Gerechtigkeit, sodass er den Kopf von Johannes dem Täufer quasi als Dessert zu seinem Gastmahl servieren lässt. Und Jesus sagt seinen Leitern, seinen zukünftigen Leitern: Hütet euch vor dem Irrglauben, dass ihr euch mit weltlichen, mit Mächten und Obrigkeiten ohne Gewissen arrangieren könnt. Und hütet euch vor dem Irrglauben, dass es ausreicht, Gottes Willen nur innerlich zuzustimmen. Jesus sagt, man muss es auch konsequent leben. Gerade wenn man Macht hat und die Freiheit hat, sich in dieser Hinsicht zu entscheiden. Das ist der Sauerteig des Herodes. Weiter geht es nun mit der dritten Warnung und sie lautet: Verhärtet nicht euer Herz. Und dazu gehen wir noch einmal zurück zu dem Abschnitt, der mit der Warnung vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes begonnen hat. Und die Reaktion der Jünger darauf lesen wir ab Vers 16, wo es heißt, wenn ihr eine Bibel habt, wenn nicht, könnt ihr hier mitlesen, da überlegten sie miteinander und sagten: Weil wir keine Brote haben. Und Jesus merkte das und sagte zu ihnen: Was denkt ihr darüber nach, dass ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr noch nicht? Habt ihr noch immer euer Herz verhärtet? Ihr habt Augen und seht nicht und ihr habt Ohren und hört nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken hob ihr da auf? Und sie sagten: 12. Als ich aber die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken hob ihr da auf? Und sie sagten: 7. Und da sagt er zu ihnen: Wie? Versteht ihr denn noch nicht? Jesus erwartet offensichtlich eine bestimmte Erkenntnis von ihnen an dieser Stelle. Und weil sie diese Erkenntnis noch nicht haben, erkennt er in ihnen ein verhärtetes Herz. Und das Verständnis dreht sich um die übrig gebliebenen Brocken von der Speisung der 5000 und der 4000. Diese beiden Erlebnisse müssten die Jünger eigentlich dazu bringen, dass sie sich keine Sorgen mehr um Brot machen, weil sie wissen, Jesus kann aus nichts Brot machen. Und wenn Jesus von Sauerteig spricht, muss es in einem übertragenen Sinn sein. Ihm geht es um Gefahren, die ewige Konsequenzen haben und nicht nur um einen leeren Magen. Sie haben noch nicht erkannt, dass Jesus Macht hat, sie mit allem zu versorgen und dass sich deshalb ihr Denken neu entwickeln sollte. Sie haben noch nicht erkannt, dass Jesus der Christus ist, der König ist, mit der Gottes Vollmacht. Und das, sagt Jesus, zeugt von einem verhärteten Herzen. Ein verhärtetes Herz kann ganz unterschiedlich aussehen. Der Sauerteig der Pharisäer ist Ausdruck eines verhärteten Herzens, genauso wie der Sauerteig des Herodes. Aber im Kern steht die Weigerung, die vollkommene Herrschaft Gottes durch Jesus Christus zu glauben und auch anzunehmen. Und ich denke, wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken, werden wir feststellen, es ist leichter, theoretisch zu sagen, ja, Jesus ist der Christus. Ja, Jesus hat Macht. Aber wie oft hat es noch keine Konsequenz in unserem Leben? Und wie oft leben wir nach den Richtlinien dieser Welt, anstatt ganz auf die Macht von Jesus zu vertrauen? Im Kern steht die Weigerung, Jesu Allmacht zu glauben und anzunehmen. Und das zeugt für ein verhärtetes Herz. Und dieses verhärtete Herz sehen wir als nächstes. Es ist die größte Hürde auf dem Weg in Gottes Reich. Und aus diesem Grund liegt auch der Fokus im Zentrum des Abschnitts auf dem verhärteten Herzen. Hier geht es um die sogenannte Überlieferung der Ältesten, also um bestimmte Traditionen, die nicht auf die Bibel zurückzuführen sind. Und ihr seht das hier in Markus auf der zweiten Seite mit dem zweiten Abschnitt. Eine solche Tradition lautete damals, dass man sich die Hände vor dem Waschen sorgfältig waschen muss, vor dem Essen sorgfältig waschen muss. Und das ist aus Hygienegründen sicherlich keine schlechte Idee, aber wenn es zur religiösen Pflicht wird und wenn man dadurch unrein werden würde, also keinen Zugang mehr zu Gott hätte, weil man sich die Hände nicht gewaschen hätte, dann wird Händewaschen zu einer sehr schlechten Idee. Und die Pharisäer empfinden dieses Essen mit ungewaschenen Händen als Skandal. Und in Vers 5 beschweren sie sich bei Jesus: Warum leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Das ist für sie das Problem. Für Jesus ist das Problem ein ganz anderes. Nämlich, wenn man Menschen geboten mehr Gewicht beimisst als Gottes geboten. Wenn man Menschen geboten und Traditionen und den Überlieferungen der Ältesten mehr Gewicht beimisst als Gottes geboten. Und in Vers 8 sagt er deshalb: Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet die Überlieferungen der Menschen. Waschungen von Krügen und Trinkgefäßen und dergleichen Dinge tut ihr viel. Und er gibt ihnen dann auch ein konkretes Beispiel, das wir uns jetzt nicht genauer anschauen werden. Jesus zeigt uns, was geschieht, wenn man Menschengebote und Traditionen über Gottes Gebot aufstellt. Wer Gebote aufstellt, übt dadurch Einfluss aus. Ja, er regiert über andere. Und genauso ist es mit Gottes Geboten. Sie sind Ausdruck von Gottes Herrschaft, von Gottes Reich. Es ist eine Gesetzgebung, wenn man so will. Und wer also Gottes Gebote durch eigene ersetzt, so wie es die Pharisäer hier tun, der lehnt Gottes Reich ab. Der will sein eigenes bauen. Genau das ist das Problem der Pharisäer im Mittelteil. Ja, noch ein zusätzliches Problem der Pharisäer. Und aus Vers 6 wird klar, wie Gott das versteht. Er erkennt es als Herzensangelegenheit. Und er sagt dort und er erkennt dort über dieses Volk, das Herz dieser Menschen ist fern von mir. Sie ehren ihn mit den Lippen, aber sie lehnen seine Herrschaft ab. Ja, Jesus sagt, es ist völlig egal, ob jemand mit ungewaschenen Händen ist. Unrein macht ein verhärtetes Herz. Und die bösen Dinge, die daraus hervorsprudeln. Ja, schaut euch Vers 20 an. Dort sagt Jesus: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken heraus. Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Das heißt, das sind die Dinge, die den Menschen den Weg in Gottes Reich versperren. Das bedeutet Unreinheit. Die größte Hürde auf dem Weg in Gottes Reich ist es, wenn man Gottes Herrschaft im Herzen ablehnt. Und dabei geht es um die großen Dinge wie Mord und Diebstahl, sagt Jesus hier, und Ehebruch. Und auch Pornografie gehört dazu. Aber auch andere Dinge, die uns vielleicht harmloser vorkommen. Gier, Bosheit, Ausschweifung, neidische Blicke, Hochmut und sogar Unvernunft. All diese Dinge zeigen Jesus an, dass ein Mensch vom Bösen regiert wird und dass das Reich Gottes in ihm nicht herrscht. Und das ist das große Problem der Menschheit. Das ist die große Hürde auf dem Weg zu einer besseren Welt. Und wir sehen hier, das Böse regiert in allen menschlichen Herzen. Und um das Reich Gottes zu errichten, muss Jesus das Böse nicht nur auf globaler Ebene besiegen, sondern in jedem verhärteten Herzen, damit er seine Herrschaft dort aufrichten kann. Drei Warnungen spricht Jesus an seine Jünger darüber aus, wie sich sein Reich von allen anderen unterscheiden soll. Aber sie münden alle in dieser einen Warnung vor dem verhärteten Herzen. Offensichtlich haben die Menschen, die das damals und heute gehört haben, eine große Rolle darin, dass sie ihre Herzen nicht verhärten. Jesus ruft sie auf, dass sie ihre Herzen nicht verhärten. Und so sehen wir unmittelbar nach dieser fatalen Diagnose vom menschlichen Herzfehler das positive Beispiel von der syrophönizischen Frau. Ja, das habt ihr auch hier auf dem Abschnitt ab Vers 24. Ja, sie kommt zu Jesus, weil ihre kleine Tochter von einem unreinen Geist befallen ist. Sie fällt zu seinen Füßen nieder und fleht ihn um ihre Heilung an. Und die Worte von Jesus darauf klingen zuerst einmal sehr harsch. Er sagt in Vers 27, lass zuerst die Kinder satt werden, also die Juden. Es ist nicht richtig, dass man das Brot der Kinder nimmt und es vor die Hunde wirft. Und die Hunde stehen für Nichtjuden. Ja, das hört sich furchtbar rassistisch an, gerade in unserer Zeit. Und in der Kürze will ich dazu nur sagen, dass Jesus den Glauben der Frau prüft und sie angesichts verhärteter Herzen am Ende zum Vorbild erhebt. Zum Vorbild für ein weiches und demütiges Herz. Die Frau wendet sich auch nicht entrüstet ab, sondern sie hat erkannt, wer Jesus ist. Und sie stimmt Jesus zu, vielleicht zu unserer Überraschung. Und sie sagt in Vers 28, ja, Herr, ja, du hast recht, ich habe es nicht verdient. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brotkrumen der Kinder. Das ist wahre Demut. Und Jesus sagt zu ihr, wegen dieses Wortes geh hin. Der Dämon ist von deiner Tochter ausgefahren. Und so ist es immer. Jesus selbst ist von Herzen demütig und sanftmütig. Und genau diese Eigenschaften erkennt er in der Frau wieder. Die Frau drückt eine Herzenseinstellung aus, bei der Jesus gar nicht anders kann, als mit Segen und Gnade zu antworten. Egal, ob das ein Jude oder ein Nichtjude oder wer das ist. Wenn Jesus auf solche Demut trifft, kann er gar nicht anders, weil es seinem Charakter entspricht. Und das ist die Herzenseinstellung, die in Gottes Reich führt. Es ist die Herzenseinstellung, die die 12 Apostel lernen müssen. Und genauso auch wir. Und wenn sich vielleicht momentan in uns noch ein kleines Fünkchen Entrüstung über die Worte von Jesus regt, dann müssen wir erkennen, dass da noch ein letztes Stück Herzenshärte in uns vorherrscht. Und das sollten wir vor ihn bringen. Denn obwohl es einerseits der Aufruf an Menschen ist, ihr Herz nicht zu verhärten, müssen wir gleichzeitig erkennen, dass Jesus es ist, der die Macht hat, Herzenshärte zu überwinden. Und das ist die einzige Hoffnung der Jünger an dieser Stelle, die mit verhärteten Herzen durch diesen gesamten Abschnitt laufen. An dieser Stelle geht es um Brotkrumen und wir sehen auch hier wieder, dass Brotkrumen im übertragenen Sinne gelten. Ja, Sie erinnern uns an die vielen Körbe mit Brotstücken, die von der Speisung der 5000 übrig geblieben sind. Und später kommt ja noch die Speisung der 4000 hinzu. Und unser letzter Punkt lautet deshalb, Jesus Christus barrierefrei. Wenn man Jesus Christus ohne Hürden mit weichen Herzen betrachtet, so wie die Frau, dann erkennt man in ihm den König, der uns nichts wegnehmen will, sondern der uns nährt. Wenn wir mit weichen, offenen Herzen vor Jesus kommen, dann sehen wir mit der Frau in Jesus Christus eine Herrschaft anbrechen, die den Mangel aufhebt. Herodes hat sein Gastmahl mit einer exklusiven Elite gefeiert. Jesus feiert ein Mahl mit 5.000 und dann mit 4.000. Jesus regiert auf eine Weise, die uns nährt. Und das wollen wir uns zum Schluss anschauen. Als die Apostel von ihrer ersten Mission erschöpft zurückkehren, will Jesus ihnen Ruhe geben. Ja. Die Herrschaft von Jesus ist keine Tyrannei. Er nimmt es ernst, wenn Menschen Ruhe brauchen. Allerdings haben die Jünger nicht viel Gelegenheit, in Ruhe zu essen, denn die Menschenmenge lässt nicht locker. Sie sind desillusioniert von anderen Mächten dieser Welt und sie rennen wie verwahrloste Schafe der Stimme ihres Hirten nach. Ja, sie suchen die Fürsorge eines guten Hirten. Und Jesus tritt hier auf als guter Hirte. Verwahrloste Schafe wandern orientierungslos durch das Leben. Das kann sich auf viele verschiedene Weisen ausdrücken. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man in die Irre laufen kann. Und oft wird man dabei auch zum Opfer von anderen. Ja, für den einen bedeutet Verwahrlosung vielleicht Alkoholkonsum. Vielleicht auch eine andere Sucht. Ja, für manche können es andere zerstörerische Triebe in uns sein. Oder auch Gewohnheiten. Für wieder andere sind es Verhaltensweisen, die immer wieder zu zerrüttenden Beziehungen führen, mit Kindern, mit Eltern, mit seinem Ehepartner. Ja, all das kommt davon, dass wenn Schafe die Stimme ihres Herrn nicht hören, wenn Gottes Gebote in unserem Leben nicht regieren, wenn Gottes Reich noch gebaut werden muss. Oder noch vervollständigt werden muss in uns. Was also ist die Antwort von Jesus? Er könnte eine Sozialstation aufbauen und den Menschen eine Entzugskur anbieten. Oder den zerrütteten Familien eine Familientherapie. Oder letztlich müssen wir erkennen, das sind nur Symptome. Symptome dafür, dass Menschen die Stimme ihres guten Hirten nicht gehört haben und deshalb orientierungslos durch diese Welt laufen. Und man kann Symptome lindern, aber diese Welt wird nicht durch Therapien besser, sondern wenn Menschen Kurs nehmen auf den Hirten, wenn sie die gute Stimme des Hirten hören und ihm nachfolgen. Und deshalb heißt es hier auch sehr prägnant in Vers 34, er fing an, sie vieles zu lehren. Wenn Jesus verwahrloste Schafe sieht, beginnt er sie zu lehren. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Art, wie Jesus uns ernährt. Jesus nährt, indem er lehrt. Die Lehre von Jesus steht in diesem ganzen Abschnitt ganz im Vordergrund. Jesus lehrt die 5.000. Er lehrt, als es um die Überlieferung der Ältesten geht, er ruft die Menschen zusammen und lehrt sie. Auch bei den Sauerteigen geht es letztlich darum, dass die Jünger sich keine Gedanken um ihre Nahrung machen sollen, sondern über seine Lehre. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für die Speisung der 5.000. Es geht um die Lehre von Jesus und darum, wie wir seiner Macht von Jesus begegnen sollten. Jesus weiß die Jünger scharf zurecht, dass sie sich Gedanken um das Brot machen am Ende, dass sie vergessen haben, dass daran klar wird, dass Jesus will. Und will nicht, dass wir uns um materielle Dinge Sorgen machen. Jesus will unsere materiellen Sorgen von uns nehmen. Dazu hat er Macht. Und er will stattdessen, dass wir uns auf ihn konzentrieren. Sein Reich an erste Stelle stellen. Keine Bedingungen stellen wie die Pharisäer. Uns nicht mit der Welt arrangieren wie die Herodianer. sondern uns ganz auf ihn konzentrieren, weil er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Was also die 12 Apostel in ihrer Verkündigung noch hinzufügen müssen, ist die Macht von Jesus. Dass Jesus ein König ist, der nähren kann. Zu Buße und Umkehr muss die Erkenntnis von Jesu Macht. Aber diese Macht muss sich vor allem darin erweisen, dass Jesus über Herzen regiert. Das ist die größte Hürde, die er überwinden muss. Damit auch wir ihm mit demselben Herzen begegnen wie die syrophönizische Frau. Und der Anfang besteht in der Lehre. Denn die Lehre gibt den Menschen Orientierung. Die Lehre baut Gottes Reich. Und deshalb steht in diesem Abschnitt alles auf Lehre. Die Speisung der 5000 gibt uns an der Stelle unheimlich viel Hoffnung. Sie ist eine Vorschau auf ein Festmahl, das Jesus am Ende der Geschichte für alle vorbereitet, die ihm nicht mit verhärtetem Herzen begegnen, sondern mit offenem, mit weichem Herzen, mit demütigem Herzen. Und wir sehen daran, an dieser Vorschau auf dieses Festmahl, dass Jesus sein Reich vollenden wird. Er wird die Hürde in uns überwinden. Er selbst wird uns für alle Ewigkeit stärken und ernähren. Und deshalb sollten wir jetzt unseren ganzen Blick auf Jesus und sein Reich setzen und ihm vertrauen in allen Widrigkeiten dieses Lebens. Uns nicht arrangieren mit den Einflüssen und den Mächten dieser Welt und Jesus keine Bedingungen machen. Lasst uns beten, dass Gott uns dazu die Kraft gibt. Allmächtiger Gott, wir bekennen dir, dass wir uns oft von Dingen leiten lassen, die nichts mit deinem Reich zu tun haben. Ja, wir bekennen dir, dass wir oft noch Teilgebieten unseres Herzens verhärten. Und wir bitten dich, überwinde du sie mit deiner Macht und deiner Lehre. Erbarm dich über uns, dass wir unsere Augen mehr auf dich richten und dass wir in Jesus Christus die größte Hürde überwunden sehen, die größte Hürde auf dem Weg in die Zukunft, in eine bessere Zukunft und die größte Hürde auf dem Weg in dein Reich. In Jesu Namen. Amen.